Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch. Heute das Sommer-Special mit einem ganz besonderen Gast, den jetzt mein ehrenwerter Freund und Kollege Sean Prieske hier und heute für euch vorstellen wird.
Vielen lieben Dank, Daniel Siebert.
Habe ich gut gemacht, ne? Das war so wie früher in den 50er Jahren.
Hast du gut gemacht. Bin ich mit meinem Stift ans Mikrofon gestoßen. Ja. Vor lauter Aufregung oder vielleicht auch vor lauter Sommerentspannung. So, ja. Der Muskelturnus lässt langsam nach, der, ja, Stift wird schwer in der Hand.
Ich könnte jetzt auch ein Schläfchen machen eigentlich.
Stellt euch vor, wir säßen am Strand. Die Wellen rauschen im Hintergrund. Vielleicht füge ich so eine Wellenatmo ein.
Ja, finde ich gut.
Und passend dazu...
Kann ich dir jetzt mal eine Anekdote erzählen von dem Wellenrauschen, von dem Eingespielten?
Möchtest du damit einsteigen?
Weiß ich nicht. Ganz kurz nur. Können wir auch rausschneiden danach, wenn es doof ist. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, es gibt ein Golfturnier, die US Masters. Weiß nicht, ob du die kennst. Wahrscheinlich interessierst du dich nicht für Golf.
Sehen. Nicht so sehr, nee.
Das spielt in Augusta, das ist in Georgia. Mhm. Und da spielen sie in der Tat während des Turniers für die Zuschauer Vogelzwitschern ein.
Ah, so ein bisschen wie auf finnischen öffentlichen Toiletten, wo auch Vogelzwitschern, ja, im Hintergrund.
Aber Vogelzwitschern einspielen, Sound, Klang, Sachen einspielen, Geräusche, ist ja auch vielleicht eine ganz gute Überleitung.
Da sind wir eigentlich schon bei
unserem
Musik.
Gast.
Aber ich würde dann doch das Wellenrauschen eher mit unserem Gast dann in Verbindung bringen wollen, als das Vogelzwitschern beim Golfturnier.
Vielleicht auch beides.
Vielleicht auch beides. Kann sie uns gleich erzählen, ob sie selber Golferin ist. Wir freuen uns sehr darüber, aus dem hohen Norden verbunden zu sein mit, in den hohen Norden verbunden zu sein, mit Claudia Janette Birkholz. Sie ist Pianistin, Komponistin und Dozentin und in Bremen geboren und du lebst da auch immer noch in der Nähe, ne?
Richtig.
Herzlich willkommen, Claudia.
Ja, hallo.
Toll, dass du dabei bist und ja, wir haben irgendwie den Kontakt hergestellt, so vor einem Jahr haben wir jetzt gerade festgestellt und sind eigentlich seit einem Jahr am Überlegen, so, ja, lass mal diese Folge machen.
Ja.
Und für die da draußen, die Claudia Janette Birkholz noch nicht kennen, ihr solltet sie natürlich kennen, stelle ich vielleicht mal ein paar Infos an den Anfang dieser Folge. Und zwar studierte Claudia in Bremen. Unter anderem habe ich im Internet gefunden bei Kurt Seibert. Du hast früh fürs Radio auch gearbeitet. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, was denn irgendwie Vermittlung von Musik, Arbeit mit Medien und so weiter auch für dich bedeutet. Das finde ich super spannend, dass das sich früh auch schon abzeichnet. Lange Zeit zusammengearbeitet hast du bis heute mit dem Komponisten Hans Otte. Und nach dem Abschluss deines Studiums an der Hochschule für Künste in Bremen. 1991 bist du direkt rein ins Musikbusiness, warst in Paris unter anderem unterwegs und hast dich dann irgendwann angefangen zu spezialisieren auf das, was vielfach neue Musik genannt wird. Da werden wir heute viel drüber sprechen. Ich habe mir Einspielungen von dir angeschaut. Auf deiner Homepage cjbirkholz.com finden sich viele Verlinkungen, teilweise zu Spotify hin, was uns sehr gefreut hat. Wir verlinken ja auch immer unsere Musik zu Spotify. Gleichzeitig aber auch Links zu YouTube, wo man Performances von dir sehen kann. Und gleichzeitig nutzt du dieses Videomedium finde ich, ganz, ganz exzessiv auf eine Art und Weise, wie ich sie aus dem klassischen Musikbetrieb eigentlich so kaum kenne. Ich würde sogar sagen, das sind Videoclips, die über ein klassisches Musikvideo hinausgehen. Das sind ja wirklich kleine Kunstwerke in sich. Und gleichzeitig, Claudia, bist du, wenn du nicht gerade auch noch Musik spielst oder komponierst, auch noch vielfältig aktiv, wenn es um das Kuratieren geht. Du bist künstlerische Leiterin des Realtime-Festivals, was nächstes Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird. Und gleichzeitig organisierst du die Gesprächskonzertreihe Let's Talk Music, wo du über Musik sprichst, aber nicht, wie man vielleicht denken könnte, mit Musikwissenschaftlern, wie wir das sind, oder mit Komponistinnen, wie du das bist, sondern du sprichst mit NeurowissenschaftlerInnen, MathematikerInnen, Leute aus dem Bereich der Psychologie, was ich auch total aufregend finde. Und da haben wir bestimmt auch noch ein bisschen Zeit, uns darüber auszutauschen. Herzlich willkommen, Claudia.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Claudia, erste Frage von mir, jetzt ganz exklusiv, was mich eigentlich die ganze Zeit brennend interessiert. Wie kam es zu neuer Musik?
Das ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe ja ein klassisches Studium gemacht an der Hochschule für Künste. Und dort lernt man ja natürlich die ganzen Sachen wie Bach und Beethoven, Mozart und so weiter. Das ist schon, wenn man da so als junge Wilde da so reinkommt, man muss schon sehr viele Regeln lernen. Bei Mozart darf man dies nicht, Beethoven spielt man so und so weiter und so fort. Und ich fand das oftmals sehr einengend. So, dann plötzlich gab es Stücke, wo ich mit Handschuhen und Gummibällen auf den Saiten spielen durfte. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja cool. Endlich darf man mal was machen, ohne dass es irgendwie wieder so Regeln gibt. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, diese Freiheiten, die man hat, also sehr viel mehr Freiheiten. Es gibt einfach nicht so viel stilistische, ja, To-Dos und Not-To-Dos, wie es in der klassischen Musik ist.
Ist das so?
Muss ich dazu jetzt was sagen?
Ich hab noch nie neue Musik selber gespielt. Ich habe mal Revolution Number 9 von den Beatles live umgesetzt.
Das würdest du als neue Musik bezeichnen,
aber
ja?
Ja, das ist halt die Frage. Also die sind sicherlich beeinflusst gewesen von Leuten wie Stockhausen oder so, aber die kommen halt aus einem Pop-Background natürlich. Ja, ja, wobei Yoko Ono als Fluxus-Künstlerin dann irgendwie auch nochmal andere Aspekte mit reinbringt. Ich würde sagen, das ist mein persönlich nächstes Erlebnis zu. Ich performe selber neue Musik, also mal abgesehen von so ein paar Sachen irgendwie im Musikleistungskurs, wo wir dann Wasser mit einer Gießkanne in einen Bottich gegossen haben.
Ja, nee,
oder so.
Also ich finde, wenn Claudia das so sagt, ist das sehr schön. Und ich möchte hier unseren ehrenwerten Kollegen Mario Dunkel zitieren aus unserer vorvorletzten Folge, der gesagt hat, ich werde jetzt sicherlich nicht den Scharfrichter spielen, ob das stimmt oder nicht, oder ob das jetzt neue Musik ist oder nicht. Aber Claudia hat natürlich recht. Aber natürlich würde ich jetzt sagen, der sich ein bisschen mit neuer Musik auskennt, du weißt, ich habe ja auch über Stockhausen promoviert, unter anderem, dass es natürlich da auch Unterschiede gibt. Also es gibt Stücke, die sind natürlich auch notiert, aber natürlich gibt es auch da viel mehr Freiheiten. Ja. Und vor allen Dingen, was ja sehr spannend ist, ist, dass Claudia ja auch selbst komponiert, vor allen Dingen.
Ja, richtig. Also ich fand, ich mag Stockhausen ja auch sehr gerne. Klar, Stockhausen ist einer, der sehr präzise notiert. Ich meinte auch gar nicht damit, dass ich mich nicht an eine bestimmte Notation halten kann oder will oder das genau umsetzen will. Darum geht's gar nicht. Also es geht mehr darum, um dieses, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man zum Beispiel irgendwo Mozart gespielt hat und dann kommt eine Dame XY zu einem und sagte, ja, das war ja ganz schön, aber Mozart war das ja nicht, was sie gespielt haben. Dann denke ich mir, wie, was? Wo ist da jetzt irgendwie wieder eine geheime Regel gewesen, die ich vielleicht durch einen falschen Pedalgebrauch jetzt auch nur für eine bestimmte Person oder vielleicht hat sie eine bestimmte Aufnahme im Kopf gehabt, die sich tausendmal angehört hat und kommt mit einer anderen Interpretation nicht klar. Also solche Sachen fand ich schwierig. Das meine ich nur. Also es ist eine unverkrampftere Herangehensweise Also es sind nicht so verborgene Regeln, so wie so eine Geheimsprache. Ja. Das meine ich eigentlich.
Wann war das eigentlich? Also war das quasi gleich nach deinem Studium? Also war das, also sozusagen, man muss ja neue Musik auch kennenlernen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass das auch in Paris geschah sozusagen, dass dich da jemand herangeführt hat. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Das ist ja sehr spannend, weil es kommt ja auch so ein bisschen auf den Zeitgeist drauf an. Weil ich glaube, heutzutage sind wir da vielleicht schon ein bisschen weiter. Wenn ich an die Aufnahmen von Theodor Korenzis, Così fan tutte denke, das hat weniger mit Mozart zu tun und da gibt es auch immer einen großen Aufschrei. Also sozusagen, wenn es um Normensprengen geht. Aber das war ja sozusagen schon ein bisschen früher. Wir reden ja sicherlich von Anfang der 90er, oder? Wo das
sozusagen, genau. Es war noch während meines Studiums. Das lief ja parallel. Ja. Wir haben während meines Studiums bin ich Mitglied geworden in einem Quartett für zwei Schlagzeuger und zwei Pianisten.
Ja.
Und wir haben hier zusammen mit dem Institut Français viele französische Stücke aufgeführt. Von Tristan Mouret oder von Leni Alexander. Und es sind auch Kompositionsaufträge vom Institut Français für uns herausgegangen, zum Beispiel ans Hans-Joachim Hespers. Und das war schon wirklich eine ganz andere Art von Musik als das, womit ich mich während meines Studiums sowieso befassen musste, um die Abschlussprüfung zu bestehen. Nicht? Jeweils ein größeres Werk, ein großes romantisches Werk, etwas aus dem Barock, etwas aus der Klassik, mindestens eine Sonate aus der Klassik, gibt es ja bestimmte Regeln. So, und das war alles irgendwie ganz klar. Und dann kam da dieses Stück von Hans-Joachim Hespers, der etwas für uns komponiert hat. Und ich habe am Anfang gedacht, huch, erstmal, wie schön, ich muss überhaupt nichts üben, weil das Stück war, die eine Pianistin lag auf einem Tisch hinter einer Leinwand und hat im Sinne eines Schattenspiels Arme und Beine auf eine bestimmte choreografierte Weise bewegt. Ich saß ebenfalls hinter dieser Leinwand und habe im Schattenspiel meine Hände bewegt, wobei Hans-Joachim Hespers sagte, ich sollte doch mal das Rachmaninow zweite Klavierkonzert im Zeitlupentempo spielen. Habe ich dann versucht. Und die beiden Schlagzeuger, der eine war im Publikum und sollte mit verschiedenen Stöcken und irgendwelchen Gerätschaften das Publikum erschrecken. Und der zweite war hinter der Bühne und hatte auf dem Flügel, der in dem Saal auch vorhanden war, der stand, wie gesagt, nicht auf der Bühne, sondern dahinter, irgendwas im Dunkeln gespielt. Und das war das Stück, heißt von Hans-Joachim Hespers. Und wir haben gedacht, okay, das ist eigentlich der richtige Titel. Und irgendwie war es ganz lustig, weil ich musste das nicht üben. Und das war damals während des Studiums. Man übt wie bekloppt. Man übt die ganzen Etüden rauf und runter. Ich habe 4 bis 6 Stunden jeden Tag Klavier geübt. Und dann kommt plötzlich sowas und es wird komponiert und du führst das auf und hast ein schönes Konzert, toller Saal, tolles Publikum und musst dafür gar nicht üben. Also irgendwie, das war so cool. Ja. Also es waren schon tolle, befreiende Sachen, die ich da erlebt habe. Und das hat mich neugierig gemacht. Es hat mich neugierig gemacht, was gibt es noch? Und so kam eins zum anderen. Dann kam John Cage dazu. Es hat mich interessiert, was heißt präpariertes Klavier. Dann hat John Cage, da habe ich zum ersten Mal den Begriff Toy-Piano gehört. Da habe ich gedacht, huch, was ist ein Toy-Piano? Ich habe mir ein Toy-Piano bestellt. Da habe ich geguckt, was gibt es sonst noch für Stücke für Toy-Piano? Und dann kam wirklich so eins zum anderen. Und dann natürlich für Klavier ist George Crumb einer der großen Komponisten, wo man auch viele Klänge im Inneren des Flügels macht. Oder man hat Zusatzgeräte. Das ist bei Stockhausen ja auch so. Dann hängen da plötzlich Schellen oder es ist eine Raketenabschussrampe im Flügel und all solche Geschichten, das hat mich immer fasziniert, also diese Tasten zu verlassen und das Instrument auf eine ganz andere Art und Weise viel umfangreicher zu benutzen. Ja, das fand ich faszinierend, finde ich heute noch faszinierend. Bin ich immer dafür, wenn irgendjemand eine abgefahrene Idee hat, irgendwas zu machen, dann bin ich dabei.
Ich finde es ja auch faszinierend, dass du sagst, du hast eigentlich das am Anfang so sehr genossen, dass du nicht üben brauchtest. Und wenn du nachher dann präpariertes Klavier spielst, ne, du hast von John Cage die Sonatas eingespielt, dann musst du ja nicht nur üben, sondern musst auch noch das Klavier präparieren mit den Schrauben und so weiter. Ist das nicht letzten Endes viel mehr Aufwand?
Ja, im Prinzip ist das selten, dass man mal irgendwas hat, was man nicht üben kann, soll oder ja nicht kann, weil es einfach nur eine Choreografie ist. Das ist total selten. Gibt es aber eben auch. Aber viel häufiger ist es, dass man allein dadurch, dass man mehr Bewegungsabläufe hat als jetzt auf der Tastatur 88 Tasten in einer bestimmten Reihenfolge zu drücken, hat man zum Beispiel noch Schellen rechts und links oder man hat Woodblocks links stehen oder muss gleichzeitig mit dem Fuß ein Becken bedienen und solche Sachen. Und das ist von den Bewegungsabläufen so viel schwieriger, weil ich muss permanent neue Bewegungsabläufe. Wann stehe ich jetzt auf und greife mit der rechten Hand in den Flügel oben und mit der linken Hand vielleicht noch erst den Besen, um auf den Bassseiten einen Schlag zu machen und dann rechts das Pizzicato zu ziehen und dann sofort wieder auf die Tasten zu gehen, weil dann schließt sich irgendeine Tastenstelle an. Also das ist vom Überaufwand, gerade wenn man ins Klavier reingeht und eben nicht nur auf den Tasten spielt, viel größer als bei einem normal auf den Tasten gespielten Stück. Und was auch natürlich ein größerer Arbeitsaufwand ist, ist am Anfang den Text zu lernen. Weil ich habe eben nicht oder sehr selten bin ich in einer Struktur drin, an der ich mich langhangeln kann hinsichtlich der Harmonien. Also das ist C-Dur und das ist G-Dur. Hier kommt ein gebrochener Akkord und hier ist, was weiß ich, ein Sechstakkord oder eine Linie, eine Tonleiter, irgendwas, das ist ja alles gar nicht. Das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und bei Ligeti ist es dann eben auch manchmal so, dass man in der rechten Hand immer nur zwei schwarze Tasten hat. Das ist ein ganzes System. In der rechten Hand hat man zwei schwarze Tasten, das ist Des und Es. Alles andere ist weiß. Und in der linken Hand hat man die Tasten Fes, Ass und B und alles andere ist weiß. Das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme, die er entwickelt hat. Das ist überhaupt gar keine Tonart, die es gibt. Und dann auch noch rechts und links unterschiedlich. Das heißt, diese Anfangshürde zu überwinden, erstmal die richtigen Töne zu treffen, die ist dann schon manchmal immens.
Hört sich kompliziert an, war es ihn?
Ja, ich spiele Gitarre vor allem.
kennst du Ligeti?
Ich kenne Ligeti. Ich habe auch Klavierunterricht gehabt. Also Also für mich ist so Bach das Komplexeste gewesen, was ich dann gespielt habe. Und ich fand das schon sehr schwer, die beiden Hände zu koordinieren und dann zwei, drei Melodien gegeneinander zu spielen.
Nee, ich wollte dich nur gerade eben ein bisschen foppen, weil du im Vorfeld gesagt hast, du hättest keine Ahnung von neuer Musik. Aber wenn du Ligeti kennst und Stockhausen, dann ist doch schon in Ordnung.
Wie gesagt, ich habe Musikleistungskurs gemacht, Gesang der Jünglinge und so weiter haben wir da auch besprochen. So, also ganz, ganz gut. Ohne Wissen bin ich nicht, aber ich bin wahrscheinlich hier in diesem Dreiergespann derjenige, der am wenigsten weiß. Ja. Du kannst dich gerne drüber lustig machen, da stehe ich drüber.
Nein, alles gut. Claudia, natürlich sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt selbst, also was mich interessieren würde, ist, wenn du selbst komponierst oder wann hast du angefangen zu komponieren oder ja, wann hast du angefangen seriös zu komponieren, sagen wir es mal so, und wie gehst du da heran, weil du hast ja schon einige Stücke auch selbst komponiert.
Also der Ausgangspunkt war immer, dass ich für das erste Stück war, dass ich ein coole Klänge-Instrument entdeckt habe durch meine Experimente im Flügel. Ich hatte viele Stücke gespielt, macht man dies und jenes und da kommt so ein Klang raus und dann fängt man ja auch an, selber mal so ein bisschen zu experimentieren. Und da gibt es faszinierende Sounds, die dabei rauskommen. Zum Beispiel, wenn man eine Murmel auf die oberen Diskantseiten wirft, das sind zwei Töne gleichzeitig oder Entwicklungen. Die eine Linie geht nach unten und die andere geht nach oben. Das ist total faszinierend. Und dann hatte ich, als ich eine Konzertreise in die Mongolei hatte, habe ich genau dieses Phänomen bei den Obertonsängern gehört. Die können das mit der Stimme machen. Das sind zwei Töne, die gleichzeitig singen. Einmal den tiefen Ton und einmal diese Obertonlinie darüber. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, oh, da komponiere ich jetzt mal ein Stück. Und das war das Erste, das ich dann auch richtig notiert habe. Das war für Violine und Klavier damals, ist auch uraufgeführt worden hier in Bremen im Museum Weserburg. Und so waren das eigentlich immer wieder irgendwelche manchmal auch eine Notwendigkeit. Ich brauchte ein Stück für Toy-Piano, weil in dem Raum gab es keinen Flügel und ein paar Stücke hatte ich schon. Da fehlte was, dann habe ich was komponiert. Oder ich habe eine Zeit lang ein Jugendensemble für neue Musik hier in Bremen geleitet. Und da gibt es ganz wenig Stücke sowieso für so unterschiedliches Instrumentarium. Da habe ich was komponiert. Und ja, und was ich auch immer interessant fand, sind Alltagsklänge. Darum, das eine Stück besteht komplett aus Klängen, die ich im Fitnessstudio aufgenommen habe, da wo ich immer schwitze, damit ich meine ganzen Konzerte auch durchhalten kann. Und das habe ich einfach mal alles aufgenommen und habe dann so angefangen, da rumzubasteln und wurde immer komplizierter und immer toller. Das ist die Musik, die bei Acting auch verwendet wurde. Und ja, so kam dann immer eins zum anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, seit letzter Zeit habe ich viel zu wenig Zeit, weil diese Festival-Kuratierung, die ist wirklich unglaublich viel aufwendig und schaffe ich im Moment leider nicht
zu komponieren. Claudia hat jetzt quasi die Bridge selber eingeleitet, indem sie gesagt hat, sie hat keine Zeit zu komponieren, weil sie ein Festival kuratiert. Und das ist natürlich jetzt quasi die Überleitung zu unserem nächsten Fragenblock.
Genau, wobei ich schon auch noch weitere Fragen dazu habe, aber das lässt sich bestimmt dann auch im Bereich Festivals dann noch mit abarbeiten. Also ich finde es total aufregend, dass du so einen spielerischen Ansatz hast, um dich selber dieser Musik anzunähern. Irgendwie einen sehr, wie ich finde, einen sehr befreienden, einen sehr offenen Ansatz, um diese Musik kennenzulernen. Was mich fast ein bisschen überrascht, weil ja gerade so neue Musikkonzertreihen und so weiter, auch wenn ich mir das Publikum anschaue, oftmals sehr, ich sag mal, überintellektualisiert wird. Teilweise habe ich als jemand, der jetzt nicht so tief in der Szene drin steckt, das Gefühl, dass oftmals versucht wird, eine Ernsthaftigkeit dem Ganzen nochmal überzustülpen, ja, vielleicht um ernst genommen zu werden, die aber eigentlich gar nicht notwendig ist. Ne? Also teilweise gibt, sehr konservativ.
Also Festivals von neuer Musik, die sehr konservativ aufgebaut sind, sehr konzertant und sehr konservativ in ihrer Darreichungsform.
Ja.
Und sehr viele alte weiße Männer, by the way.
Definitiv.
Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles irgendwie Freaks sind oder so. Also bestimmt auch innerlich, aber es ist jetzt nicht, es ist eine sehr konservative alte Männerveranstaltung auch manchmal, durchaus, bei neuer Musik.
Manchmal ja. Und Claudia ist dann die Ausnahme, ja, die Regel bestätigt, vielleicht, oder vielleicht auch einfach die Zukunft. Du veranstaltest auch Festival, beziehungsweise bist künstlerische Leiterin des Realtime-Festivals. Vielleicht steigen wir da erstmal ein,
ja,
weil Festival ist, glaube ich, noch gut zugänglich und dann wird es ja, ich sag mal, noch eine Spur abgefahrener, wenn wir sagen, neue Musik ist vielfach sehr konservativ. Dann geht's in die Gesprächskonzerte, vielleicht danach, aber erstmal das Realtime-Festival. Was genau ist das für ein Festival, Claudia? Was machst du dort? Was ist dein Ansatz, wenn du sagst, du möchtest so ein Festival veranstalten?
Im Prinzip war mein Ansatz vor 10 Jahren, dass ich nach vielen Rumreisegeschichten, wo ich wirklich in anderen Städten und Ländern diese faszinierende Musik gespielt habe, nach Bremen kam und eigentlich nur einen schönen Cage-Tag in der Kunsthalle veranstalten wollte und dann auch damit mit dem damaligen Direktor der Kunsthalle gesprochen habe, dem Herrn Herzogenrath. Und der fand die Idee ganz cool, denn die Kunsthalle hat einen Cage-Raum oben unterm Dach. Dann hat er aber gesagt, ja, und wer soll das veranstalten? Wir können das nicht, wir sind ein Museum. Und dann hatte ich in einem von meinen auch Gesprächskonzerten, die ich im Rahmen der Hochschulkonzerte gemacht habe, so diese Frage mal oder das Problem, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das irgendwie geschildert, habe gesagt, ja, wir würden ja gerne im Herbst einen Cage-Tag machen, eine Kunsthalle, die wäre auch interessiert, nur wir haben leider keinen Veranstalter, mal sehen, was wir machen. Da hat jemand aus dem Publikum gesagt, warum gründet ihr keinen Verein? So, das haben wir aufgegriffen und haben innerhalb von 6 Wochen diesen Verein gegründet, Realtime Forum für Neue Musik, zusammen mit 4 oder 5 Gründungsmitglieder müssen das sein, mit 5 Freunden. Und seitdem macht dieser Verein regelmäßig Konzerte in Bremen, hat aber schon nach 2, 3 Jahren, erstmal nach 2 Jahren das Jugendensemble auch gegründet und dann aber auch gesagt, Mensch, cool wäre das doch, wenn wir auch mal ein Festival machen würden. Und das sollte dann 2020 zum ersten Mal stattfinden. So, unsere
2020.
Ja, genau, 2020. Und zwar im Mai. Und ja, dann wunderbar. Kam Corona. So.
Oh nein, oh nein.
Ja, genau. Und dann haben wir es verschoben auf den Mai 2021 und wir wisst, was da war, immer noch Corona. So, und dann haben wir dann aber im Oktober 21 in einer abgespeckten Version 2 Wochenenden abhalten können. Meine Idee von Anfang an war, dieses Festival anders zu machen als die Festival, von denen ihr sprecht. Ja. Nicht dieses für im Prinzip ist das, sind das ja Festivals für eine eher kleine Zuschauergruppe, die sehr gut sich auskennt mit zeitgenössischer Musik. Das heißt, das sind Musiker, das sind Komponisten. In Donaueschingen sieht man wahnsinnig viele Rundfunkredakteure. Das sind alles Leute, die im Metier sind. Aber das normale Konzertpublikum, was so in klassische Konzerte oder in Popkonzerte geht, es gibt so viele Menschen, die Musik lieben, die werden komplett außen vor gelassen. Und es sieht auch fast so aus, als nicht nur als, ich will sie unterstellen, dass das bewusst ist, es wird wahrscheinlich einfach nur billigend in Kauf genommen. Denn es gibt niemand. Wir haben ich habe lange in einem Ensemble gearbeitet und wir haben immer wieder Diskussionen gemacht. Moderieren wir unser Konzert? Machen wir mal so eine kurze Ansage und erklären wir mal, warum wir das jetzt machen? Es gab immer Leute, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Wir lassen das so wirken. So, und diese Musik so wirken zu lassen, dafür braucht man ein gewisses Vorwissen, sonst kann man sie nicht so wirken lassen. Die einzige Wirkung, die sie dann nämlich bei einem Zuhörer hervorruft, der sich mit der Musik auskennt, ist komplettes Unverständnis und damit fühlt man sich sehr, sehr unwohl. Und dann möchte man eigentlich nur noch abhauen. Das habe ich mit einem Musikpsychologen mal ausführlich in einem meiner Gesprächskonzerte erörtert, dass das einfach ein bestimmter Fluchtimpuls ist, der dann dadurch ausgelöst wird, dass unser Gehör für Fernwahrnehmung zuständig ist. Und wenn etwas sozusagen, wenn das Gehirn signalisiert bekommt über diesen akustischen Raum, das ist alles total unbekannt, ich weiß überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat, dann werden wir in Alarmbereitschaft gesetzt. Das heißt, man möchte echt nur noch abhauen. So, und ich möchte aber, dass mein Publikum nicht abhaut, sondern dass mein Publikum kommt und wiederkommt und noch jemanden mitbringt, der es genauso cool dann finden wird. Und dafür muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Das heißt, man muss natürlich auf jeden Fall ein wenig erzählen zu dieser Musik, warum und wieso, was es denn bedeutet. Was auch sehr gut ist, ist einfach mal bestimmte Ausschnitte oder zu zeigen, wie schnell sich das Verständnis ändert. Wir haben in dieser Hochschulkonzertreihe das immer so gemacht, das habe ich mit Studierenden gemacht. Die haben das Stück erst gespielt. Danach habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Also nichts Intellektuelles. Was hat der Komponist damit beabsichtigt? Und hier möchte er jenes und Obertöne und Strukturen und so, sondern eher so auf, hören Sie doch mal hin. Man hört hier dieses und hier kann man das hören. Und das meint er damit, stellen Sie sich vor und so weiter. So, und wenn man das dann ein zweites Mal anhört, dann hört man das schon komplett anders. Und das ist immer ein schönes Aha-Erlebnis für Menschen, um zu sehen, okay, das ist doch gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es jetzt einfach nur zweimal gehört und jemand hat mir ein paar Worte gesagt und plötzlich kann ich das viel besser einsortieren. Und wenn ich das nächste Mal in ein Konzert gehe, dann weiß ich schon, okay, das kann passieren und das kann passieren. Okay, das habe ich schon mal ungefähr so gehört. Aha, das ist dann wieder jenes und so. Und das ist plötzlich eine ganz andere Art und Weise des Hörens möglich. Und das ist das, was für, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, Festival, was wollen wir damit? Wir wollen damit ein grundsätzlich auf Musik und auf neue Ereignisse, ein neugieriges Publikum wollen wir erreichen. Menschen, die sagen, oh Mensch, was ist da denn los? Das ist ja was anderes mal wie, das ist irgendwie mit KI und da gibt es Tänzerinnen, deren Instrument ist ihr Körper und die macht damit Klang und dann spielt sie mit 2 anderen Musikern zusammen und Videos auch noch im Hintergrund und alles reagiert aufeinander. Das ist ja cool, das gucke ich mir mal an. Solche neugierigen Menschen wollen wir erreichen damit. Und da müssen wir natürlich einmal übers Programm gehen. Wir müssen aber auch über Meet and Greets gehen. Das heißt, dass man in Kontakt kommen kann mit Musikern, mit Komponisten. Auch mal Studierende, Kompositionsstudierende fragen, warum studieren sie das eigentlich? Die haben ja alle Gründe dafür. Das ist ja alles sehr, sehr spannend. Und ja, da versuchen wir, so eine andere Herangehensweise zu finden, um wirklich ein größeres, sehr viel größeres Publikum zu finden für diese Art von Musik.
Das finde ich ganz tolle Ansätze. Das nächste Realtime-Festival, sofern jetzt nicht Corona-Welle Nummer 8 kommt und nächstes Jahr alles dann dicht ist, findet im Mai statt, Mai 2023. Das Programm steht aber schon zu weiten Teilen, ne?
Also wenn nächstes Jahr im Mai Festivals ausfallen, dann würde ich auch nicht. Dann können wir uns, dann brauchen wir auch gar keine mehr machen.
Dann können wir auch diesen Podcast einstellen, ja, weil wenn keine Musik mehr stattfindet, worüber wollen wir überhaupt noch reden?
Ja, also wenn nächstes Jahr im Mai wirklich noch Corona-bedingt Dinge ausfallen, dann weiß ich auch nicht mehr. So, dann können wir uns auch gleich in den Tiber stürzen, so wie Tosca. Ja, wie auch immer. Programm steht, hast du gesagt. Entschuldigung.
Jetzt hast du Tosca gespoilert.
Ja.
Nein, Spoiler-Alert.
Die ist ja gar nicht in den Tiber. Man weiß ja nicht, dass sie in den Tiber gestürzt ist, weil sie ja nur von der Engelsburg stürzt. Aber da müsste man natürlich Vorwissen haben, dass die Engelsburg direkt am Tiber steht. Ich weiß aber nicht, ob man so weit springen kann, ob man von der Engelsburg überhaupt in den Tiber kommt.
Du meinst, vielleicht ist sie auch nicht reingefallen, sondern einfach am Boden zerschellt.
Auf die Straße gefallen.
Auf die Straße.
Also in einen
Heuwagen, der zufälligerweise vorbeigefahren ist. Und der fuhr sie dann in ein neues, schönes Leben.
Aber ihr Typ ist ja erschossen worden. Also ist ja auch kacke. Was für ein Leben.
Ja, deswegen neues Leben.
Gut. Anyway, Sommer-Special. Entschuldigung, Claudia. Weißt du, wir haben ja frei.
Eigentlich haben wir frei. Das ist unsere Festival-Edition.
Ja,
das ist
unsere Festival-Edition. Nein, also das Programm steht im Sommer 23. Erzähl doch mal, was erwartet uns, wenn wir nach Bremen kommen im Mai? Also jetzt ohne Corona.
Gut, also uns erwartet ganz spannende Sachen. Das Motto des nächsten Festivals ist Mensch, Musik, Maschine und das Gastland ist Frankreich. Und es geht vor allen Dingen um Entwicklungen, es sind neue Instrumente dabei. Es sind aber auch Instrumente dabei, die mit KI zusammen entwickelt worden sind. Also wir haben ein Konzert dabei, da hat eine italienische Komponistin, Maria Artemi Giotti, ein robotisiertes Schlagzeug entwickelt, was zusammen mit einem menschlichen Schlagzeuger improvisiert. Das ist faszinierend, weil das bedeutet ja, dass dieses robotisierte System zuhört, was macht der Schlagzeuger, dann sozusagen das verarbeitet, etwas entwickelt, das dann wieder auf dieses Schlagzeug überträgt und spielt. Und dann reagiert der Schlagzeuger wieder darauf. Das heißt, das ist ja wirklich ein kompliziertes System. Wobei, das natürlich, darf man sich nicht vorstellen, dass das ein Roboter ist mit zwei Armen, der Schlagzeugstöcke hält. Sondern
Schade.
Man,
Schade
nee,
eigentlich.
Leider ja. nicht. Nee, also man sieht im Prinzip, es ist ein Schlagzeugset aufgebaut und man sieht sehr wenig. Es gehen Kabel rein. Es sind dann irgendwie so kleine Motoren, die sich drehen, die dann bestimmte Klänge. Ich habe es einmal nur im Video gesehen. Und es sah schon faszinierend aus, dass dieses Schlagzeug da plötzlich wie von Geisterhand selbst spielt und dann auch noch reagiert auf das, was der Mensch, der Schlagzeuger da vorher gespielt hat. Also solche Sachen sind zu sehen. Wir haben die berühmte Aunt Martineau-Spielerin Sylvia Otte dabei. Nee, Sylvia Ott heißt sie. Sylvie Ott heißt sie, aus Frankreich. Wir haben einen Preis mit einer Preissumme von 30.000 Euro ausgelobt. Dieser Preis wird ausgeschrieben für im Prinzip eine Multimedia-Performance. Also wir haben es ziemlich offen. Es geht darum, um ein neues Aufführungskonzept. Und es geht an Musiker, Tänzer, Komponisten. Es muss im weitesten Sinne ein Werk sein, was im weitesten Sinne zeitgenössische Musik ist. Aber wir möchten natürlich auch, dass das Motto Mensch, Musik, Maschine dort eingebracht wird. Das heißt, es wäre schön, wenn irgendwie vielleicht ein neues elektronisches Instrument oder was mit Multimedia oder was mit KI. Also es geht dann mit Sicherheit in Richtung Multimedia-Performance. Das ist jetzt ausgeschrieben. Man kann sich noch bewerben bis zum 31. Mai. Nee, August diesen Jahres. Und?
Dann sind wir noch rechtzeitig auf Sendung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bewerbt euch. Kann man auch einen Podcast einreichen?
Ja, es gibt ein paar Kriterien. Es wird dann, nachdem die Jury ein Werk ausgewählt hat, wird das im nächsten Jahr aufgeführt werden und wird einstudiert werden in der Woche vor dem Festival. Ja, und dann haben wir ein tolles Musiktheaterwerk von Pierre Jodlowski dabei, Alan T. Also Alan Turing ist ja allen was bekannt, der Begriff. Und ja, das ist, ist ein Multimedia-Werk. Also da ist KI dabei und ein Schauspieler dabei, eine Sängerin, ein Ensemble. Da ist Video dabei, da sind Live-Kameras dabei, Live-Elektronik. Also alles, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Und das ist auch das, was ich so faszinierend finde an dieser neuen Musik, was ich noch nicht erwähnt habe, dass die, dass diese ganzen neuen technischen Entwicklungen ja immer auch von Künstlern aufgegriffen werden und künstlerisch verwurstet werden sozusagen. Und dass da so, da kommen so spannende Sachen bei raus und man lernt so, so tolle Leute kennen, die sich echt wahnsinnig Gedanken machen und dann irgendwas entwickeln. Wir haben ein, zum Beispiel eine Aufführung dabei, da ist die Tänzerin selbst das Instrument und wird verkabelt mit einer Leinwand. Es ist, ist toll. Ich habe das, ich habe die, die Videoaufnahme gesehen. Das mache ich natürlich, wenn ich, wenn wir die Werke auswählen, die wir beim Festival zeigen wollen, dann recherchieren wir natürlich sehr genau. Ja, wie sieht das aus? Ist das auch was fürs Auge? Ist das was fürs Publikum? Es muss was zu sehen sein. Es soll nicht vier Leute sein, die auf der Bühne sitzen und irgendwelche Kratzgeräusche machen und man fragt sich hinterher, was soll das denn? Also ich meine, es gibt auch, muss man, das muss ich gleich mal eben einschränkend sagen. Ich hatte ein sehr erhellendes Konzert gehabt. Da waren nur so Kratzstücke. Und ich habe vorher, habe ich nämlich immer gedacht, also mit den Stücken kann ich aber auch nichts anfangen, wenn man wirklich nur so Schabegeräusche macht. So. Ja. Das war immer so für mich, oh nee, alle Leute, also echt ein bisschen Klang wäre schon gut. Und dann haben die das gespielt und die haben das so toll gespielt, dass man praktisch auf der vorderen Stuhlkante saß und fasziniert war. Da wurde mir so bewusst, wie wichtig das ist, dass gerade diese Musik auf dem allerhöchsten Niveau präsentiert wird, weil sonst ist es nämlich wirklich nur doof. Also seitdem finde ich diese Sachen toll, aber ich kann eben auch genau sagen, okay, das ist nicht gut gespielt, weil ich habe es ganz anders gehört. Das kann man ganz anders machen. Also man muss sich das selber anhören. Und ich finde, das ist für jeden auch im Publikum wirklich, jeder hat das Recht zu sagen, also ich fand das aber richtig doof. Und ich denke manchmal, dass ein Publikum, was so vielleicht auch eingeschüchtert ist von der Intellektualität, die ja auch sich über irgendwelche verschwurbelten Programmhefttexte dann überträgt, so eingeschüchtert ist, dass sie denken, sowas dürfen sie auf keinen Fall mehr sagen, weil das würde ja bedeuten, sie sind einfach nur doof. Also ich finde, man darf immer sagen, wenn man keinen Zugang zu einem Stück hat und sagt und das irgendwie nur einfach blöd findet oder zum Rauslaufen findet. Und dann kann man anfangen, doch mal zu sprechen, ins Gespräch zu kommen und sagen, ja, also ich fand es aber so und so. Und dann gibt es auch den Fall, dass man sagen muss, okay, aber ich fand, es war auch schlecht gespielt. Das darf man doch alles gar nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nein.
Auf jeden Fall.
Ja. Reden wir doch über Let's Talk About Music.
Ja, auf jeden Fall. Das auch.
Reden wir über Let's Talk About Music, ist auch ein sehr philosophischer Satz.
Und talken wir über...
Ja. Talken wir über, reden wir über Musik...
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nächstes Jahr in Bremen.
Ja, schöne Stadt. Gibt es noch das Pannekuchenschiff?
Ja.
Gut,
ja,
dann bin ich dabei.
Ja, gibt's da.
Ja, gut.
Sehr gut. Ja, jetzt habe ich wieder Lust auf Bremen. Ich war, das ist schon ein paar Jährchen her.
Pannekuchen. Gut, Let's Talk About Music ist ein weiteres Format, was du machst, Claudia. Und dort wiederum, wobei das deckt sich ja, das können wir jetzt ja vielleicht noch ein bisschen abrundend und kurz halten, weil wir sind schon am Ende der Sendung langsam angelangt. Da unterhältst du dich wiederum mit Nicht-Musikerinnen und einem unmusikwissenschaftlichen Publikum, auch über Musik, wie du schon gesagt hast, mit Philosophen und mit Psychologen und so weiter. Was hat es denn damit auf sich?
Ich versuche immer, ein Publikum einzufangen. So, und wenn ich ein Konzert bewerbe mit zeitgenössische Klaviermusik präsentiert von Claudia Birkholz, dann ist das nicht so der Burner. Und kann man auch verstehen. Das
hat sie jetzt gesagt, nicht ich. Sie hat es gesagt.
Ja. Also ich versuche, Erstmal zeitgenössische Musik, das lockt kein Publikum. Es ist eher im Gegenteil, wenn ich sage, ja, neue Musik, zeitgenössische Musik, kommt manchmal dann so die ganz vorsichtige Frage, ist das sowas wie Zwölftonmusik? Ja, und wenn ich dann, auch noch sagen muss, ja, im gewissen Sinne schon, weiß man schon, was das bedeutet. Also das ist, Zwölftonmusik ist ja nun verschrien als das grässlichste und schrecklichste, was es gibt. Wobei, muss ich auch sagen, bevor ich die Musik von Luigi Dalla Piccola entdeckt habe, hatte ich auch so gedacht, naja, kann ich schon irgendwie verstehen. Aber wenn man die Musik von Luigi Dalla Piccola hört, dann muss man einfach nochmal seine, muss man alles nochmal revidieren, seine Vorteile oder seine Ideen zu dieser Musik. Weil diese Musik, die ist so echt so schön, so zart und so farbig und so voller kleiner Linien und Figuren, so das sind so kostbare Miniaturen von Farbe und Klang und Luftigkeit, das ist unglaublich. Und ist übrigens die neue Aufnahme, die ich jetzt gerade gemacht habe, die CD, die man dann bald auch auf meiner Homepage hören kann. Also es ist unglaublich schöne Musik. Also darum, das ist nur mal eben der kurze Abstecher zu 12-Tonmusik. Auch da gibt es einfach immer viel zu entdecken. Und diese Musik ist einfach so wahnsinnig reichhaltig. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe was gehört, das ist nichts für mich. Das stimmt eben einfach nicht. Es gibt unterschiedliche Sachen so, aber worauf ich zurückkommen wollte, ist ja, ich versuche mein Publikum schon einzufangen. Und das versuche ich eben, indem ich bestimmte Interessengebiete daran kopple. Zum Beispiel was sehr interessant war und auch sehr voll war das Konzert mit dem Neurologen, mit dem Gehirnforscher von der Jakobs-Universität in Bremen. Den habe ich nämlich vor langer Zeit schon einmal kennengelernt, weil ich mit ihm darüber sprechen wollte, ob zeitgenössische Musik im Gehirn eigentlich anders verarbeitet wird als jede andere Musik. Und er hatte dazu wirklich sehr interessante Sachen zu sagen, hatte mir erstmal gesagt, wie Musik überhaupt verarbeitet wird. Und da gibt es wirklich sehr unterschiedliche Sachen. So, wenn ich das jetzt verstehe, dann kann ich zum Beispiel auch in meinen Moderationen darauf eingehen, wenn ich also kurz eben Einstiegshilfen zu den Stücken gebe. Und ich kann aber auch darauf eingehen bei meiner Auswahl der Programmreihenfolge zum Beispiel. Also, und da mit dem habe ich zum Beispiel ein Konzert gemacht im Rahmen dieser Let's Talk Music-Reihe, wo es eben darum geht, wie wird Musik verarbeitet im Gehirn und wie ist das bei zeitgenössischer Musik anders. Und mit dem Musikpsychologen habe ich es dann eben, da ging es eben um, was bewirkt Musik in uns und was bewirkt eben zeitgenössische Musik in uns. Und auch das waren wieder total spannende Sachen und auch das Konzert war sehr voll. Und Gesprächskonzert heißt natürlich auch immer, das Publikum kann Fragen stellen. Also das waren alles wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Und mit dem KI-Professor aus Osnabrück, da ging es dann darum zu zeigen, was kann KI eigentlich? Wie klingt das eigentlich, wenn KI ein Stück komponiert? Kann man den Unterschied irgendwie hören, wenn die KI eine Chopin-Mazurka komponiert und dann spiele ich eine normale Chopin-Mazurka? Kann ich den Unterschied merken? Wie funktioniert das überhaupt, dass KI Musik komponiert? Wo sind die Grenzen? Das war auch ein total spannendes Konzert. Und das letzte eben über Ligeti mit dem berühmten Mathematiker Heinz-Otto Peitgen, der den Ligeti ja sehr lange persönlich gut gekannt hat und mit dem er immer über die Fraktale diskutiert hat und wie diese Supersignale entstehen und was das alles bedeutet. Also sehr, sehr spannend und das Publikum kommt dann wirklich aus einer anderen Ecke und erfährt sozusagen, by the way, okay, diese Musik ist interessant, das ist ein interessantes Thema. Diese Reihe hat jetzt mittlerweile schon ein gewisses Stammpublikum. Corona hat uns natürlich da auch etwas zu schaffen gemacht. Aber jetzt geht die Reihe wieder los. 2 Konzerte gab es schon in diesem Jahr. Im Herbst wird das 3. sein. Und ja, es läuft. Es ist ein schönes Format. Und vor allen Dingen auch für mich. Ich lerne so unglaublich viel, was ich vorher nicht wusste. Das ist echt total schön.
Das ist toll. Ich habe auch ganz viel heute gelernt. Ich finde es total erhellend, Claudia, wie du versuchst, neue Musik in irgendwie einem anderen Rahmen zu präsentieren, an andere Leute heranzutreten. Ich hoffe, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch Inspiration sein kann, einfach mal zu überlegen, hey, was ist denn das für Musik, mit der wir täglich zu tun haben und wie kann diese Musik auch einen anderen Outreach kriegen, als sie bislang vielleicht erfahren hat. Es sind bestimmt auch Leute dabei, die unseren Podcast hören und selber Festivals veranstalten. Wir haben ja mal eine Folge gehabt, wie organisiere ich ein Musikfestival mit Christoph Drescher. Vielleicht spricht das ja die gleichen Leute an. Vielleicht habt ihr ja was mitnehmen können aus den Inspirationen und Ideen von Claudia. Mit Ligeti sind wir quasi dann schon am Ende der Sendung angekommen, weil du hast jetzt Ligeti aufgenommen und da kommen jetzt, weiß nicht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann die Aufnahmen raus. Nächstes Jahr wäre Ligeti 100 geworden, also an sich quasi ein Geburtstagsalbum, wenn man so möchte. Claudia, wir verlinken deine Homepage, da kriegt man wahrscheinlich irgendwie alle nötigen Informationen, wenn was Neues ansteht, ne?
Genau.
Prima.
Ja, das war doch ein sehr authentischer, vor Enthusiasmus sprudelnder Gast in unserer Sommerfolge, Sieden.
Ja, mega.
Ja.
Ich bin hellauf begeistert und ich habe mein Wasser hier jetzt beinahe ausgetrunken und wenn wir gleich fertig sind, dann...
Muss jetzt auch wieder an den Strand.
Dann zische ich mir einen Gin Tonic rein oder so, mal gucken.
Ja, ich muss noch arbeiten heute. Also ich habe ja gerade...
Ich auch leider.
Claudia, herzliche Grüße nach Bremen, es hat uns sehr gefreut. Sehr spannend.
Ja, vielen Dank.
Das war's, würde ich sagen.
Jo. Das war's. Das war unsere Musik-Summer-Edition, Musikgespräch im Sommer und...
Das Sommerkonzert. Das Sommerinterview. Ich wollte es das Sommerinterview nennen, wie beim ZDF immer.
Claudia, du hast doch vorhin gesagt, mit irgendwie Claudia Birkholz präsentiert neue Musik. Das ist nicht so der Burner, hast du gesagt. Wir hatten überlegt, ob wir das irgendwie nennen.
Zeitgenössische Musik präsentiert von Claudia Birkholz. Jetzt ist das vorbei.
Können wir nicht mehr machen. Wie sollen wir die Folge nennen?
Das kriegen wir. Lass dich überraschen.
Ihr nennt es einfach der Burner mit Claudia Birkholz.
Ja, das ist gut. Das war immer. Das ist top. Das ist super Schlusswort. Ja.
Das war der Burner mit Claudia Birkholz. Ja. Auf jeden Fall eine Burner-Sendung.
Ja, okay. Danke.
Und
okay,
vielen Dank,
gut,
dass du da warst.
Gerne. Tschüss.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.